Ja, es ist, glaube ich, genug im Raum, um sofort in eine Diskussion hineinzuspringen. Wortmeldung. Ja, der Joscha.
Ja, eine Nachfrage erstmal nochmal zur Erklärung. Der Hitzen spricht ja, wenn er davon Spiel spricht, nicht vom Computerspiel.
Nein.
Lässt sich dann also diese These von dir auf das Medium des Computerspiels beziehen oder beziehst du dich nicht nur auf das Medium des Spiels? Du sagst, das wäre so eine Besonderheit vielleicht der Medialität des Computerspiels, diese Karte-Territorium-Unterscheidung eben in diese wechselseitige, nicht nur Transformierbarkeit, sondern eben auch schwache Differenz oder so zu überführen. Und dann hast du aber Bateson zitiert mit dem Spiel.
Ja.
Deswegen ist meine Nachfrage, worauf das sich jetzt tatsächlich bezieht, auf die Medialität des Computerspiels, wo auch der Computer sozusagen mit dabei ist, oder ob es dann sozusagen das Medium des Spiels eigentlich adressiert mit Bateson.
Es ist ja meine Hoffnung, es wäre natürlich toll, wenn man Spiel auf eine fruchtbare Weise tatsächlich als Medium bezeichnen könnte. Es gibt beim Spiel sehr viele Aspekte, die es eigentlich verhindern, es unter normale Medienbegriffe zu subsumieren. Allerdings, wenn man einen Spielbegriff gerade so wie in Bateson formuliert, gerade in einer Gleichzeitigkeit von Paradoxien, in einen Begriff der Medialität überführen könnte, wäre, glaube ich, schon sehr viel mitgewonnen. Und Computerspiel ist natürlich genau der Punkt, über den das machbar wäre. Aber was Bateson macht mit der... Bateson's Spieltheorie ist insofern sehr fruchtbar, finde ich, weil es nicht nur zum Spiel als Medium im Computerspiel was sagt, sondern zur Medialität des Spiels generell was sagen kann. Und das hatte auch Folgen für die ästhetische Theorie. Natürlich das Spiel natürlich auch eine Riesenrolle spielt. Also das ist also Medientheorie und ästhetische Theorie sind für mich immer eng zusammengedacht. Von daher hast du recht, im Prinzip bezieht sich das auf meine Hoffnung, das Spiel als solches als Medium konzipieren zu können. Nicht nur Computerspiel, sondern Spiel generell.
Ja, da anschließend und in der Hoffnung, dass ich meine 17 miteinander verwobenen Fragen irgendwie aus dem differenzieren kann. Bateson, ja. Super Ansatz, das Spiel ist sowohl als auch Territorium und Karte gleichzeitig, was eigentlich nicht geht. Das dann tatsächlich ernst zu nehmen, weil Bateson, wenn ich ihn richtig verstanden habe, spricht ja gar nicht tatsächlich über Territorien oder Karten, sondern führt das einfach an, um die Metakommunikation im Spiel zu kennzeichnen. Das aber tatsächlich ernst zu nehmen und zu übertragen auf Darstellung von Territorien und Karten im Computerspiel, finde ich erstmal sehr spannend. Woran sich dann gleich meine erste Frage anschließt, beziehungsweise Überlegung, ich habe ja eben schon von Darstellung von Territorien und Karten gesprochen. Das heißt, wir haben ja nicht wie in der Kartografie außerhalb des Computerspiels es mit materiellen Territorien zu tun, sondern mit Visualisierung von Territorien, die mit anderen Visualisierungen oder mit Karten interagieren auf eine spezifische Art und Weise. Und die Frage ist, ob das, was als Territorium im Computerspiel dargestellt wird, nicht auch eine Art von Karte ist. Und insofern hier zwei unterschiedliche Karten miteinander verbunden werden im Spiel. Und dann eine wirkliche Frage ist diese Spezifik der Interdependenz von Territorium und Karte im Erleben, im Durchlaufen, tatsächlich spezifisch für Computerspiele? Gibt es das auch in anderen Spielen? Ist es nicht auch im nicht spielerischen täglichen Zusammenhängen so? Und
mach langsam. Wir können auch sozusagen erstmal Markus Raum geben zu antworten und
okay, ist dann gleich und dann wieder dran. Strategiespiel, Tischstrategiespiel wäre das nächste gewesen.
Ich schreibe dir einfach mal auf die Liste.
Natürlich ist Karte und Territorium, das macht es natürlich ein bisschen schwer zu applizieren, ich habe es einfach genau, wie du gesagt hast, probiert. Natürlich ist es letztendlich eine rein logische Unterscheidung, ne? Die natürlich nicht auf Materialität im Sinne von Erde und Papierkarte zurückzuverfolgen ist. Aber natürlich ist die Karte, wenn man sie als funktionales Mittel verwendet, also wenn man ihre Funktion, wenn ich eine Karte habe, um mich zu orientieren, wenn ich aus dem Haus zu Hanse rausgehe, um hier hin zum Atmax-Gebäude zu finden, dann muss ich darauf vertrauen, dass diese Karte als Mittel zu einem bestimmten Zwecke dient. Und dass sie mir es erlaubt, Orientierung mir zu schaffen. Wenn ich diese Verwechslung von Karten, wenn ich das natürlich durch das Erleben, durch das Begehen dieses Raums, der mir nur abstrakt als Karte geliefert ist, mache ich den zu meinem und werde ab morgen die Karte nicht mehr brauchen. So, ich meine, gut, ich war schon mal hier, aber sagen wir mal, ich wäre neu hier, würde ich die Karte ab morgen nicht mehr brauchen. Ich hätte mir den Raum erlaufen und aus den Orten auf der Karte eine Räumlichkeit gemacht, die mir sagt, ach geil, ich muss ja nicht ausruhen, ich kann hier, das ist ja viel lauschiger bei den Fachwerkhäusern auch. Ne? Dadurch wird es, natürlich ist es eine ständige Transformation, aber die Unterscheidung darf nicht indistinkt werden. Also Karte und Territorium dürfen nicht in eins fallen. Deswegen ist das Wichtige zu sehen, dass die Gleichzeitigkeit von Karte und Territorium nicht die Nivellierung der Unterschiede ist, sondern die Transformation beider Ebene beim ständigen sich Gewahrhalten der Differenz. Das ist das auch, was ein bisschen schwierig immer ein bisschen Schwierigkeiten macht in der Applikation von Bateson. Nicht nur in die Psychologie, sondern eben auch konkrete Medienfälle. Jetzt habe ich die erste Frage schon wieder vergessen, das kann nicht sein. Karte und Territorium?
Es ging dann noch um die Frage, inwieweit man. Oder ich kann das jetzt nach dem, was du nochmal, gesagt hast, weil du hast nochmal darauf hingewiesen, dass es vor allem eine logische Differenz ist zwischen Karte und Territorium. Also Frage neu formuliert, ist diese logische Differenz tatsächlich auch im Computerspiel vorhanden zwischen dem, was wir erstmal auf den ersten Blick dann als Territorium bezeichnen würden und als Karte bezeichnen würden? Ist es da wirklich so oder ist es nicht von vornherein eine auch vor allem um ein Spiel handelt und gegebenenfalls um ein Computerprogramm und da wiederum Ähnlichkeiten halten, ist da nicht sowieso diese logische Differenz schon wieder verwischt und beziehungsweise das Paradox immer am Werke?
Das ist richtig. Jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, du hast davon gesprochen, dass natürlich in virtuellen Räumen alles Karte ist, es überhaupt kein Territorium gibt. Natürlich ist sowohl die polygonale Landschaft, auf der ich mich bewege, als auch die kleine Repräsentation sind ontologisch quasi dasselbe. Das, also beide sind keine Repräsentation, sondern Präsentation eines darunter liegenden Algorithmus. Das ist vollkommen richtig. Nur natürlich ist kognitiv diese Unterscheidung immer noch, sorgt dafür, dass es eben nicht ineinander fällt, sondern ständig vor dem Hintergrund der Differenz, obwohl es gleich ist, funktioniert es trotzdem gerade aufgrund der Beibehaltung der Differenz. Das heißt, es gibt natürlich einen funktionalen Unterschied, der sich nicht tilgen lässt, obwohl eine Transformation passiert.
Also da würde eben auch meine Frage jetzt sozusagen einsteigen oder auch sozusagen mein Gedanke, weil ich halt glaube schon, dass das hebt auf etwas ab, auf dieses merkwürdig Dialektisches zwischen dem, was du jetzt als Raum oder so bezeichnest, weil wir haben das in der Kartografiegeschichte, gibt es das ja auch, ja, es ist sozusagen diese Kreisbewegung, der Aufstieg des Auges, ja, also von der klassischen Stadtvendute, also subjektiv in die Landschaft mit allen Verdeckungen, Überlagerungen, Dreidimensionalitäten, zum objektivierenden Blick sozusagen mit der Aufsicht. Ja? Und das ist ja sozusagen kunsthistorisch nur so eine Viertelskugel, auf der sich sozusagen eine Kameraachse bewegt. Ja? Mhm. Das Gleiche kann ich ja im Strategiespiel, im Computerspiel auch nachvollziehen. Ja? Ja. Also das tollste Beispiel ist für mich immer noch Dungeon Keeper, wo ich die Möglichkeit habe, sozusagen der Aufsicht den Dungeon zu bauen. Und dann klicke ich eins von meinen Monstern an und zipp, bin ich in diesem Monster und kann dann den Angriff oder sowas miterleben. Also nicht, ich glaube, wenn ich richtig erinnere, gar nicht so sehr handlungsentscheidend.
Ja.
Es ist einfach nur eine Erlebnisqualität. Ich kann mir dann sozusagen die Kerkerdimension, die ich mir dann gebaut habe, jetzt erleben. Ja? beim Strategiespiel bei sozusagen etwas avanciert drin haben, das ist ja auch, dass ich die Kameraperspektive abflachen kann, sozusagen so auf die Schulterhöhe meiner anrennenden Soldaten, wo ich natürlich als Befehlshaber komplett versage, ja, weil mir die Kavaliersperspektive dann fehlt, aber natürlich das Sinnliche, ja, sozusagen. Und ich glaube, also wenn ich Bateson da richtig verstehe, würde ich halt sagen, diese Ambivalenz oder Dialektik zweier solchen Wahrnehmungsmodi, ich weiß nicht, ob Wahrnehmungsmodi das Richtige ist, aber vielleicht ist es das, was da eigentlich im Herzen liegt.
Wobei natürlich mich da streng gegen Dialektik wäre, weil wenn du das ernst nimmst, ist die Transformation natürlich nicht möglich. Ne? Es geht nicht darum, es geht um einen Switch und um die Lust an diesem Switch. Genau was du sagst, dieses ständige vom apollinischen Auge hinein ins Geschehen. Ja. Das ist eine Sache, also heutzutage, wenn die Engine auch nur irgendwie was auf dem Kasten hat, wird das heute inszeniert. Mhm. Es wird rausgezoomt, es wird also Google Maps und dann rein in die Ego-Perspektive, raus und rein und raus. Das hat was Fetischhaftes, genau wie du sagst. Es ist diese, es muss eine Lust daran liegen, an dieser Überschreitung, die als solche auch emphatisch inszeniert wird. Also gerade, also man könnte ja nicht, wenn man mehr Zeit hätte, könnte man einzeln spielen, wirklich diese Fetischisierung des Übergangs von Map zu Ego-Perspektive, von Überblick zu Klaustrophobie und so weiter. Das könnte man an vielen Beispielen durchspielen. Ja.
Gut, aber Marc war der Nächste.
Okay, ich versuche mich auch zu strukturieren, weil du sehr viel angesprochen hast, zu dem ich was sagen würde oder Fragen hätte. Grundsätzlich würde ich vielleicht so anfangen, dass ich den methodischen Ansatz, den du am Anfang vorgestellt hast, sehr befürworte. Also du hast ja ein starkes Argument dafür entfaltet, induktiv vorzugehen, also von den Gegenständen, den Artefakten oder meinetwegen auch konkret Spielerfahrungen auszugehen und daraus dann versuchen, Aussagen zu generieren. Und wenn man dies tut, kommt man nämlich auch zu sehr, sehr spannende Felder, die du halt angerissen hast, so tatsächlich sowas wie Rhythmus oder sowas wie Verkörperung, Materialität und so weiter. Aber letzten Endes muss ich schon auch sagen, dass du es auch in dem Vortrag nicht konsequent eingelöst hast. Du hast ja auch ab der zweiten Hälfte auch gesagt, du steigst jetzt auf der transzendentalen Ebene ein. Und es war schon sehr top-down. Das fand ich schade. Vielleicht so am Rande als Einstieg eingemerkt. Ich glaube, es ist sehr fruchtbar, den ersten Ansatz zu verfolgen. Und darum geht man auch so etwas, was muss ich mit Wittgenstein sagen, so die selbstgemachten Probleme der Philosophie. Also wenn man halt so nur auf dieser Ebene der Begriffe bleibt, da kann man sich halt solche Sachen fragen, was ist ein Medium, was ist Medialität, und das hat auch seine Berechtigung. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man konkrete Artefakte oder Erfahrungen stringent und nah analysiert, dann kommen wir vorwärts. Zum Beispiel, also ich persönlich würde jetzt auch Position beziehen, ich mag es nicht, über Computerspiele als Medien zu reden, man kann es tun, aber im Grunde genommen, ein Computerspiel ist nicht ein Medium auf derselben Ebene wie so das Bild oder der Ton oder was immer man da heranziehen will, oder der Computer, sondern es ist ein bestimmtes Format, in dem diese verschiedenen Medien zusammenkommen und dann umgesetzt werden. Und ich finde, da kann man durchaus so für ein bisschen Klarheit und Präzision sorgen. Genauso, finde ich, kann man tatsächlich auch anfangen, die Materialität zu benennen. Also das ist dann mein schmerzender Schulter oder meine schmerzende Hand oder meine flimmernden Augen am Ende einer durchzockten Nacht. Oder das ist tatsächlich mein störanfälliger Rechner, der nicht in der Lage ist, die Rechenleistung zu erbringen, die für ein neues Spiel notwendig ist, weswegen das Bild anfängt zu rücken. Also an solchen Punkten macht die Materialität auf sich aufmerksam. Und dann würde ich vielleicht einfach gerne aufhören mit einer Frage, ich finde dein Ansatz, sich so Karte und Territorium anzuschauen und auch Exploration anzuschauen, sehr spannend, weil man da auch tatsächlich an den Prozess des Kennenlernens eines Spiels und sozusagen des Durchspielens herankommt. Könntest du es nochmal an einem konkreten Beispiel vielleicht kurz applizieren, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich mit diesen beiden Kategorien operieren würde. Was genau applizieren? Karte und Territorium in deinem Sinne, wie du das so gedacht hast.
Ja, das müsste man sehr kleinteilig machen, das ist der Grund, warum ich darauf verzichtet habe. Ja. Ich habe so schon furchtbar überzogen, deswegen, man könnte sich zum Beispiel Tomb Raider nehmen. Oder es gibt die neuesten hier, Bergman, Arkham Asylum, eines der erfolgreichsten Spiele letztes Jahr, Darksiders ist dieses Jahr erschienen. Das sind Arten, das sind aber grundsätzlich auf einem ganz klassischen Action-Adventure-Prinzip basierende Spiele, die von zweierlei leben. Erstmal der Lust an der Kartografie. Tatsächlich, es wird gleichzeitig immer eine Karte gemalt, die im Falle von Zelda zum Beispiel sehr schön übersichtlich zeigt, wo sind die Schatzkisten. Man kann eine Karte finden, die einen dann in der selbstgemalten Karte, die vom Spiel selbst gemalt wird, noch die Karten, also die Schatzkisten anzeigt, dass man da an zuvor übersehene Räume noch drankommen kann. Also es ist ein ständiges in Tomb Raider und so weiter, da besteht das Spiel daraus, dass ich mich in diesen Räumen kartografisch orientiere. Das heißt, etwas, was wir normalerweise nicht machen, man orientiert sich natürlich irgendwie oder weiß schon, wo man lang geht, und Tomb Raider ist komplett, das Spiel besteht daraus, dass ich mich in einem unbekannten Raum bewege und diesen meistere, indem ich ihn kartografiere. Also als abstrakte Begriffe genannt. Natürlich, ich bewege mich und mache diese Map, die ja vorher schon gemacht ist, diese Map als mediale Ermöglichungsbedingung von Tomb Raider, mache ich mir durch meinen performativen Vollzug, mache ich ihn mir zum Raum. Und indem ich mir ihn zum Raum mache, kriege ich einen Überblick über die Topografie dieses Levels. Und in dieser Topografie bin ich wieder auf der Kartenebene. Das heißt, es ist ein Spiel wie Tomb Raider speziell erfordert ein ständiges Switchen zwischen diesen beiden Ebenen, wobei die Lust daran besteht, es ist genau wie Pac-Man im Prinzip. Ne? Es gibt einen Eingang, ich muss einen Ausgang finden. Nur ist natürlich die Komplexität dessen, was ich da tue, der eigentliche Spaß an der Geschichte. Einen Raum zum Ort zu machen, einen Ort zum Raum. Das ist das, was ich damit meinte.
Das finde ich sehr, nur als kleinen Nachricht, den Pac-Man-Verweis verstehe ich nicht ganz, weil da geht es nicht um den Ausgang, sondern man muss alle Punkte auffressen, oder?
Muss man nicht einen Ausgang finden? Und dann
ich glaube, das Level? Kommt drauf an, welchen Pac-Man-Klon du spielst. Ich kenne nämlich auch so eine Variante, okay. Du musst erst alle Punkte fressen und dann geht eine Tür auf, durch die du rauskommst, ins nächste Level. Aber ich meine nämlich auch sozusagen das Original Arcade Pac-Man, Punkte fressen, nächstes Level.
Dann habe ich falsch recherchiert, oder ich weiß es nicht mehr.
Nö, du hast wahrscheinlich einfach irgendwann mit dem gleichen Klon gespielt wie ich.
Okay. Gut, das hat mich nur ein bisschen irritiert. Aber
ja, nee, das geht vielleicht. Es gibt einen Ausgang, wo man dann auf der anderen Seite wieder reinkommt.
Ja, das ist natürlich immer umso schöner. Das nee, klar. Man kann da sicher sehr faszinierende Beschreibungen draus machen. Ich was ich eigentlich geliefert habe, war nur die Heuristik. Das müsste man, wenn es tatsächlich irgendwie zum Aufsatz käme oder sowas, würde man dann genau das machen, um dem Fleisch zu geben. Daran liegt es halt auch, dass einfach die Top-Down-Perspektive nicht wirklich abgeändert werden kann. Habe ich aber auch absichtlich gemacht, weil natürlich wenn man jetzt da so eine phänomenologische Naivität, darf man auch nicht draus machen. Also es geht, natürlich würde ich mich gerne dem Objekt nähern, aber ich kann nicht so tun, als würde ich mich immer mit unschuldigen Auges dem Objekt nähern. Das geht natürlich auch nicht. Ich habe natürlich, selbst wenn ich sage, ich will erst mich informieren lassen darüber, was Medialität ist, habe ich natürlich immer schon Präkonzepte dessen, was Medien sind, immer schon Intus. Kann ich nicht verhindern. Nur ich hoffe, dass ich halt das, was man hoffen kann, ist im Zuge des drüber Nachdenkens eine Art von Re-Entry auszuführen und sich ständig zu modifizieren, die eigenen Präkonzepte von Medialität. Das ist das, was da vorauskommen soll.
Okay, ich habe jetzt noch Britta, Sejoscha und Steffi auf der Liste. Ist noch irgendjemand übersehen? Ah ja, okay.
Ich warte noch, weil ich nicht weiß, womit ich anfangen soll.
Dann
ziehe
sehr Joscha einfach mal vor.
Ja. Ich möchte was sagen zu dem Einwurf oder zu der Anmerkung von dir wegen dem Medium-Computerspiel oder Format-Computerspiel. Ich muss sagen, obwohl der Workshop ja heißt Medialität, weiß ich auch nicht, was es genau Medialität jetzt meinen sollte, aber vielleicht könnte Medialität doch genauso ein Einstieg sein, eben obwohl das Computerspiel jetzt kein Medium an sich ist, sondern nur ein Format, trotzdem nach seiner Medialität zu fragen, weil sich eben sehr viele mediale Verfahren, Eigenschaften, Konstituenten, was weiß ich, Paradoxien eben daran zeigen lassen, die dann sozusagen nicht nur für das Format, sondern vielleicht eben auch für Medialität an sich oder für die Medialität des Computers oder die Medialität des Spiels oder so wiederum was bringen. Ja, das wäre dann so gesehen auch dann interessant, vielleicht nach dem Begriff genau der Medialität zu fragen, weil wir sagen, es ist uns jetzt egal, ob das Computerspiel ein Medium ist oder ein Medium-Format, nennen Sie wie ihr es wollt. Wir können trotzdem sagen, Medialitätsfragestellung daran sozusagen sehr produktiv machen. Ja.
Das ist natürlich schon sehr geschickt, immer nach der inzwischen nach der Medialität zu fragen, nicht nach dem Medium. Ne? Weil ja, man muss vielleicht lohnt es sich ja, wenn man dann im Workshop ist, das auch mal auf den Tisch zu legen. Weil das ist natürlich immer eine Prozessualität impliziert, die wir unbedingt mitmeinen müssen, wenn wir von Medien sprechen. Weil das Interessante hat sich für uns selber eine Entwicklung. Mhm. Ne? Also Mitte der 80er, Anfang der 90er haben wir ganz anders von gesprochen. Mhm. Hätten wir nur von Apparaten gesprochen, hätten wir nur von Schaltkreisen gesprochen. Mhm. Wir sind an einem Punkt jetzt, wo die Apparate nicht mehr sich herausstellt, dass der Vorgang der Medialität das eigentlich Interessante ist. Also,
aber ich meine, die Ambivalenz, nur um da sozusagen reinzugehen, würden wir hier sozusagen ein fernsehwissenschaftliches Kolloquium machen, würden wir natürlich jetzt über Lost sprechen und nie im Leben über die Medialität von Lost.
Ja.
Ja, oder nur in sehr sozusagen...
Doch, Markus wird es trotzdem
Das Interessante ist ja, warum, also ne, genau diese Frage, jetzt zu sagen, Computerspiele sind nur ein Format eines Mediums Computer oder eines Mediums Netzes, digital, nimmt uns ja auch wieder was.
Klar.
Ja, weil wir natürlich sagen... Durch dieses Handlungsding und durch dieses ausgestellte technische und das ausgestellt codebasierte und diese ganzen Logiken, die dahinter stehen.
Deswegen meine ich am Anfang.
Ja, daraus resultiert natürlich auch die Schärfe und die auch natürlich klar benannte Problematik dieser Medium-Medialitätsfrage. Mhm. Ja? Weil es ist eben nicht nur ein Format. Ja? Mhm. Also ich bin eher geneigt, sozusagen bei allen anderen Mediensystemen die Formatdebatte zu führen und zu sagen, das kriegen wir dann über die Inhaltlichkeit auch in den Griff. Aber hier scheint mir eine gewisse Widerständigkeit des Formates auch vorzuliegen. Ja? Also aber halt, das hilft uns auch nicht wirklich substanziell weiter, das ist schon klar.
Also ich würde nur immer dafür plädieren, genau diese Widerständigkeiten, nichts anderes meint eigentlich Gegenwindigkeit. Mhm. Ja? Die Widerständigkeiten, die mir das Ding unverfügbar machen, um das abstrakt auszudrücken. Mhm. Also das ist das eigentlich Interessante. Da sind die Friktionen, da kann ich die Materialität der Kommunikation quasi als solche kurzzeitig beobachten. Mhm. Und das finde ich interessant. Also die Bildtheorie zum Beispiel, also ich weiß von Kunsthistorikern, die dann jetzt ein bisschen auf Bildtheorie schwenken, dass die Probleme haben, ihren Studenten überhaupt beizubringen, auf die Bildlichkeit zu achten und nicht auf die Bilder. Genau, was du meinst mit Lost. Was meint der überhaupt mit der Medialität? Wieso Lost? Da passiert Jack und Sawyer und was weiß ich. Und wenn du einen klassischen ausgebildeten Kunsthistoriker fragst, der geht gar nicht auf die Bilder, der geht auf Auffassung oder Rhetorik, der geht nicht auf die Rahmung, der geht nicht auf den Pinselstrich, der geht nicht auf die Viskosität und so weiter. Das muss erstmal überhaupt beigebracht werden, das zu sehen. Und diesen Punkt finde ich auch das Starke bei der Medientheorie. Ja. Mit Beharrlichkeit auf Ebenen zu achten, die ansonsten der Unsichtbarkeit anfallen. Was ja auch eine Strategie ist, genau wie du sagst, auch die Verunsichtbarkeit, die Unsichtbarkeitsmachung ist ja auch eine Strategie, die forciert wird, um auch Sachen zu verkaufen, um sie besser beherrschbar zu machen, um den Konsumenten beherrschbar zu machen. Das hat nicht nur ästhetisch, hat auch politische Konsequenzen.
Das eine war diese Anmerkung, die ich gerne machen wollte, wegen Medialität, Medienformat. Und dann wollte ich noch einen Vorschlag machen zu dieser Unterscheidung von Karte und Territorium. Mhm. Und zwar habe ich eben mir im Rahmen dieses Projekts eine Zeit lang in Echtzeitstrategiespielen genau das angeguckt, diese Funktion der Minimap.
Ja.
Und im Englischen hat man dann schon komische Sachen, das heißt ja nicht unbedingt Territorium oder die Spieler auch nicht, die sagen ja auch Map zu dem ganzen Spielfeld. Das heißt, da sozusagen aus der spielerischen Praxis irgendwie schon klar, die machen das nicht als eine logische Unterscheidung. Das eine ist die Map und das andere ist die Map.
Ja.
Ich habe das dann eben aber sozusagen das eine schon als Territorium identifiziert oder versucht zu identifizieren, die Main Map sozusagen, wo man auch dann die Häuschen hinsetzt und so und dann diese Minimap. Und dann ist es, glaube ich, interessant, deinen Ansatz zu verfolgen, wenn du ja sagst, dass daran sich das Prinzip der Exploration festmachen lässt. Dann triffst du ja nicht mehr damit sozusagen stellst nicht mehr die logische Unterscheidung in den Vordergrund,
die da ja eben auch ontologisch, wie du sagst, gar nicht mehr zu machen ist im, ja, im Medium jetzt des Computers, sondern eine handlungsorientierte. Exploration ist eine spezifische Handlung. Das ist
eine Handlung,
genau. Und das ist genau das, worauf ich eigentlich aufgestoßen bin, als ich versucht habe zu beschreiben, was ist der Unterschied zwischen der Minimap und der Mailmap. Ja. Weil es mir beides sozusagen Präsentation oder Repräsentation des gleichen Raumes, der, mhm, dargestellt wird, und es ist tatsächlich eine Handlungsdifferenz,
ja,
dieser Paar.
Ja.
Die haben auch eine unterschiedliche Position im Interface und so, aber das müsste ja auch nicht sein. Ich könnte auch umswitchen. Aber, mhm, auf der, du kannst bestimmte sozusagen spielerische Handlungen, mhm, nur auf dem Territorium,
ja,
ausführen und andere nur oder fast nur auf dieser Minimap. Und da lässt sich sozusagen mit Ausdifferenzierung dieser Handlungsmöglichkeiten, ja, sehen, die irgendwie an die Stelle treten oder das aufgreifen vielleicht, was eigentlich woanders eine logische Unterscheidung ist oder eine zeichentheoretische,
ja,
Unterscheidung,
ja, oder so. Das finde ich aber die Stärke. Ich meine, der Dissertor ist natürlich Kunst des Handelns weit bekannt, aber ich finde das genau auch die Stärke. Ich finde die Stärke dieser Raumunterscheidung, die mag noch so alt sein, aber das ist egal, die funktioniert.
Mhm.
Ja? Also die Unterscheidung von Ort und Raum, so wie er sie macht, ist glasklar und lässt sich als heuristisches Werkzeug nutzen. Warum soll man das nicht tun?
Ich wollte nur zu vielen Kommentaren.
Es gab aber hinten auch noch eine
Mail. Achso. Nee,
ich hatte es so halbwegs im Kopf.
Ich bin auch im Kopf.
Du bist die Nächste. Du bist die Nächste.
Ich wollte nur klarstellen, dass ich also die Medialitätsfrage durchaus sehr angebracht und sehr spannend finde und gar nicht aus dem Raum schaffen wollte. Ich habe lediglich reagiert auf die Fragen am Anfang, sozusagen, ist es ein Medium? Viel spannender finde ich tatsächlich die zweite Frage, was sind die Medien des Computerspiels? Und da kann man tatsächlich irgendwie das relativ schnell so benennen und dann stellen sich daran natürlich sehr spannende Fragen, wo man dann sich bei den verschiedenen Medienwissenschaften...
Und klar. Man kann natürlich sagen, das ist eine starke Position zu sagen, Computerspiele sind keine Medien, sondern Medienverbundsysteme.
Mhm.
Ja, ganz klassische Medien, dann analysiere ich die einzelnen Medien. Aber vielleicht ist das nicht rausgekommen, aber meine Vermutung ist ja, dass es eine Differentia-Spezifika gibt, die es sinnvoll macht, nicht vom Computerspiel im Verhältnis zum Film, im Computerspiel im Verhältnis zum Blablabla. Das ist auch wichtig und es ist extrem interessant. Aber es gibt noch ein Surplus. Das ist überhaupt rechtfertigt, von dem als eigene Entität zu sprechen und nicht nur einfach als Kombination. Genauso wie bei den digitalen Medien. Das Problem des digitalen Mediums überhaupt, dass es im Prinzip ein Medienverbundsystem ist. Also Kittler, wie ihr wisst, akzentuiert digitale Medien genau so. Es ist das Medium, was alle anderen aufsaugt und damit quasi alle Medien eins tut. Das könnte man beim Computerspiel auch sagen, aber ich glaube, es gibt noch einen Surplus, sowohl bei Computerspiel, ich vermute, dass es aus der Spielrichtung kommt, so wie beim Digitalen, wo ich vermute, dass es aus anderen Richtungen kommt. Aber das wird jetzt zu weit.
Ja, ich war noch nicht ganz fertig, aber also man kann nämlich tatsächlich auch die Handlung mit berücksichtigen, wofür du da auch ein Argument gemacht hast. Und ob man das jetzt Medium nennt oder nicht, ist tatsächlich einfach nicht die weiterführende Frage dabei. Ich meine, du hast vollkommen recht. Man kann das jetzt ein sehr eigenes Tier betrachten. Andererseits gibt es sehr viele Arbeiten, die gerade auf die Übergänge zwischen Computerspielen und andere Tätigkeiten am Computer ausführen eingehen. Also du hast vorhin über die Exit Sheets gesprochen. Von daher, ich weiß also, ich fände, es gibt ein sehr gutes Argument, was man machen könnte, um tatsächlich das Computer als Medium dort in den Raum zu stellen und das Computerspiel sozusagen als ein Format darin, was sehr verwandt ist mit anderen Formaten darin und sehr ähnliche Möglichkeiten bietet.
Ja. Gut, Britta, hast du jetzt...
Ja, ich habe mich jetzt für die Sandkastenspiele entschieden. Was ich mich nur eigentlich fragte, oder wenn man von Tabletop-Strategiespielen spricht, die auch gegebenenfalls kein vorgegebenes Spielfeld haben, das etwas, das auch gerade erst aufgebaut wird, auch wenn es keine Computerspiele sind, so sind es Strategie. Spiele und deswegen die Frage, eine ganz ehrliche Frage, wie ist da dieses Verhältnis von Karte zu Territorium und gibt es überhaupt Karten oder ist das jetzt alles in diesem handgemachten und bemalten aufgegangen? Und eine Sache, wo ich gerne Hilfestellung hätte, wenn jemand von euch sie mir geben könnte. Du hast, Markus, davon gesprochen, dass in der Exploration der Raum, die räumlichen Verhältnisse irgendwie inkorporiert werden. Dann macht man sich eine... Das
ist eine Möglichkeit.
Eine, ja, ja, eine Karte. Und das ist mal, findet man den Weg. Warum? Ganz ehrliche Frage. Was ich, gibt es Forschungen dazu, die sagen, warum, die sich wirklich damit beschäftigen, dass man aber doch erheblich viel leichter die Orientierung verliert, wenn ich das Ganze im Computerspiel mache, als tatsächlich körperlich. Also wenn ich durch den Wald gehe, finde ich mich eher zurecht, als wenn ein Bild von mir, also ein, als wenn ich das Ganze im Computerspiel mache. Also weil das sind, natürlich beides schon Arten der Inkorporation, weil ich habe natürlich meinen Avatar und ich habe meine Umgebung. Nichtsdestotrotz ist er natürlich nur ein Datenkörper. Und was also die persönliche Erfahrung, was es mir erheblich erschwert, also ich verlaufe mich da manchmal, was ich in der materiellen Welt an solchen Stellen wahrscheinlich nicht tun würde. Wisst ihr da irgendwas? Gibt es da schon irgendwas
zu? Also das ist ganz bestimmt auch eine Frage des Trainings, weil es gibt Leute, die können sich im Computerspiel ganz außerordentlich gut bewegen und navigieren, da ist man ganz erstaunt. Ja. Das ist ja auch so, was du schon gesagt hast, so ein Vorteil, die können dann... die siegen dann schneller.
Ja.
Weil sie einfach ganz fantastisch
sind. Ja, natürlich. Ja.
Deswegen musst du noch mehr spielen, Britta.
Jetzt sind wir auf die.
So, das ist alles.
Ich mache nur Spaß. Ich kenne auch nur anekdotische Geschichten, aber es gibt ja, Piers verweist ja auch auf diese Advent-Spieler, die dann tatsächlich dann in den Höhlen gegangen sind, die sie erspielt haben und konnten sich daran orientieren, auf der Grundlage ihrer Text-Adventure-Erfahrung.
Das kann ich auch alles verstehen, aber.
Also ich
es
glaube,
gibt das, eine Differenz, klar, denke ich.
Das Problem ist, man kann dieses interessante Phänomen, was du ansprichst, dann einfach nicht mal Kamm scheren, weil ich meine, die Kognitionsforscher machen das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren. Also diese ganzen Mental Mapping-Leute und sowas. Das ist im Moment das goldene Ei. Ja, wenn du für Autonavigationssysteme rauskriegst, wie du diese sinnliche Erfahrung von Umweltorientierung in ein kartografisches System kodieren kannst, kannst du die Dinger verkaufen. Ja. Und zwar avanciert, ja. Das Problem ist nur, dass es einfach so unterschiedliche Orientierungstypen gibt. Also das ist eben sozusagen der Bestand der Kognitionstheorie, dass jetzt einfach sagen, Raumorientierung funktioniert auf so unterschiedlichen Parametern. Und eben vor allem so subjektiv, ja. Also eben so Downstier, ne, und wie sie alle heißen, Lynch und so, die ja immer wieder darauf hingewiesen haben.
Frage, ne? Ist, weil insofern, ne? Ich komme dann gleich zu
das ist Literatur. Sozusagen, da ist nichts. Da ist
Das andere waren die
Tabletop.
Also zwei Leute, die jetzt eh gleich auf der Rednerliste stehen, sind, glaube ich, sehr gute Kenner. Das heißt, das Einzige, was ich noch berichten kann zusätzlich, ist, dass ich mir mal von H.G. Wells dieses Little Wars angeguckt habe. Und da fällt eben tatsächlich also Raum und Territorium natürlich in eins. Ja? Also, weil da sozusagen überhaupt keine Maßstäblichkeit mehr da ist, sondern du... Wells baut in seinem Garten seine Häuschen auf und seine Armeen und nimmt die Gummizugkanone und legt sie auf den Bauch und schießt. Ja, das ist das ganze Spiel. Ja? Und da würde ich natürlich sagen, also da, ich weiß nicht, also entweder man beharrt natürlich auch da auf dieser Ambivalenz oder man sagt, vielleicht ist das eben der Moment, wo es in eins fällt, weil im Grunde genommen, aber da ist Little Wars vielleicht auch sozusagen sehr speziell.
Ja? Das ist kein Spiel mehr. Das ist ja der Punkt, warum es das so fruchtbar macht. Für Bateson, weil und nicht nur für Bateson, wirklich interessant wird es ja dann in der Rahmenanalyse, weil Goffman, der genau auf dieser Karte Territorium geschieht, rumreitet auf 600 Seiten, was man nicht mehr hören kann. Weil der Punkt ist ja genau, sobald dieser Rahmen, es muss irgendeine Art von Framing gegeben sein, in der ich die Möglichkeiten der Überschreitung überhaupt habe. Sobald dieses Framing wegfällt, bin ich im Leben. Und das Leben ist, wie wir alle wissen, völlig open-end und völlig und prädizierbar, von daher hört es dann auf, Spiel zu sein. Das hat dieses Framing nicht mehr.
Also das ist halt auch das, wo ich sozusagen auf der einen Seite eben mit Wells auch genauso argumentieren würde, weil er eben sagt, dieses Spiel ist kein Probehandeln, sondern es ist Handeln. Ja, ich übersetze ihn jetzt sozusagen. Ja. Weil er sagt, es geht wirklich nur darum, mit einer Gummizugkanone auf Zinnfiguren zu schießen. Ja. Auf der anderen Seite hat aber ein riesen Kladderadatsch hinten dranhängen, wo sozusagen der pädagogische Impetus kommt, dass man nämlich sozusagen im Vollzug dieses auf Zinnfiguren schießen natürlich lernt, dass der Big War großer Mist sei.
Also geht er doch wieder von sowas einem Übertragungseffekt aus und dann würde das wieder in sich zusammenbrechen. Aber deswegen steht das natürlich auch etwas singulär, glaube ich, in dieser Tabletop-Geschichte.
Nur zum Verständnis, es gibt sonst keine Regeln bei Little Wars? Also gibt es so Bewegungs...
Es gibt natürlich so einen Bewegungsalgorithmus, aber da steht halt auch, nimm dann Metermaß und dann gehen aber die halt 3 Zentimeter.
Aber das ist schon wieder Karte, oder? Also das ist ja schon wieder...
Na gut. Klar, also wie gesagt, ich würde halt auch sagen...
Muss man sich genau angucken. Muss man sich wirklich genau angucken.
Genau. Aber ne, waren 2 Meldungen.
Also zum Tabletop wollte ich jetzt erstmal noch sagen, wenn ich das jetzt als etwas sehe, wirklich einen Tisch, wo ich im Prinzip mir eine Landschaft drauf aufbaue und ich sage, ich habe Figuren, die gegeneinander spielen, kenne ich persönlich also Karte und Territorium in der Verwendung, dass gesagt wird, alles, was ich zurzeit beherrsche, einfach durch eine gewisse Präsenz und das, was sozusagen noch, egal welches System eigentlich, man hat ja meistens dann irgendwie noch Streukreise, also wohin geschossen werden kann, was für mich erreichbar ist, ist mein Territorium. Und das ganze andere ist Karte. So kenne ich die Aufteilung rein aus, ich sage jetzt mal, wörtlichen Spielerjargon quasi. Okay. Das würde ich also auch aufs Computerspiel so übertragen, dass ich eigentlich sage, was ich aufgedeckt habe und was zumindest so einem Schutz unterliegt, dass ich einfach auch sehe, wenn etwas reinkommt, zum Beispiel bei Warcraft. Das ist eigentlich mein Territorium. Und das ganze andere ist erstmal die Karte, zum großen Teil Fog of War auch unentdeckt. So kenne ich die.
Ja, und das ist halt auch der Teil, in dem ich agieren kann.
Genau, also es ist im Prinzip mein Aktionsradius. Ja. Und wobei da halt nicht nur, entweder man hat die Figuren, wo man sagt, das kann ich in einer Runde erreichen, oder halt durch irgendwie Geschütze oder sonst etwas, also etwas, was ich definitiv auch in dem Moment aktiv verteidigen kann, wo ich nicht erst noch hinlaufen muss. Das ist mein Territorium. Und dann würde ich vorhin eigentlich noch nur so ein Beispiel am Rand, was mir zu dieser Stadtvedute und Aufsicht von oben noch eingefallen ist, war Rollercoaster Tycoon. Wo ich eigentlich auch ganz stark habe, dieses von oben bauen, der Bauherr und planen und eigentlich dieses Excel-tabellarisch, sonst welche Tabellen anlegen. Eigentlich dann dazu, wenn ich dann so weit bin, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich eigentlich in diese Over-Shoulder-First-Person-Perspektive und fahre auch mal in meinen Karussells, wo sich meiner Meinung nach auch, ich sag mal, die Spielerhaltung sehr stark ändert. Wo man wirklich dann irgendwann so dieses Zurücklehnen und sagen, ah, und jetzt fahre ich mal meine Achterbahn, die ich in mein Gebilde eigentlich mit integriert habe. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Beispiel, auch wie sich sozusagen Spielerverhalten je nach Ansichtsperspektive auch verändern kann. Ja, ja.
Ich glaube, das ist auch eine ganz spezifische Ökonomie von Wirtschaftssimulationen. Ja, also weil sozusagen diese ganzen Tycoon-Dinger haben ja auch sozusagen immer einen starken ökonomischen Teil. Ja. Ich habe es bei Zoo-Tycoon sozusagen mir sehr genau angeguckt. Immer wieder dieses Ding, man muss sozusagen in der Aufsicht strategisch bauen, irgendwie immer sein Balancing von irgendwelchen Ökonomien betreiben, den Algorithmus knacken, wo die Leute aufs Klo wollen und wo die Würstchenbude hin muss. Und es gibt sozusagen als Belohnung aber eben nicht nur das Pekuniäre, weil die Gewinnbedingung ist ja immer ausgeglichenes Budget bzw. schwarze Zahlen. Das ist ja die einzige Gewinnbedingung. Der zweite Gewinn ist aber sozusagen das sinnliche Erleben. Entweder ich darf in meiner Achterbahn sitzen oder ich darf bei Zoo Tycoon in eine First-Person-Perspektive von einem Avatar und durch den Zoo laufen und da habe ich eine Kamera und kann meine Tiere fotografieren. Mhm, ne? Währenddessen natürlich die Ökonomie stillsteht. Dann bleibt die Zeit stehen. Ja? Ich muss dann auf gar nichts achten. Ich kann stundenlang meinen Zoo erarbeiten. SimCity, ja, in der 3000er-Version war es, glaube ich, dass ich ja dann auch in den Sim hinein kann und schauen, was ich da alles Tolles gebaut habe. Ich glaube, das ist auch sozusagen ein Belohnungssystem. Mhm. Also, ne?
Wäre ich sofort bei dir. Ich finde auch, weil du den Begriff des Fetischismus auch am Anfang eingeführt hast, das wäre jetzt ein anderer Begriff, jetzt nicht so sehr der von Marx, sondern eher der von Freud oder auch darüber hinaus, wo tatsächlich so eine lustvolle Besetzung von Wahrnehmungsprozessen tatsächlich auch als so eine Form von medialer Fetischismus bezeichnet werden kann und durchaus als Belohnung interpretiert werden kann. Ja. Ich sehr einleuchtend. Ja.
Gut. Ich habe das Gefühl, wir tappen hier in eine Falle. Und zwar, wir haben hier die Trennung Ort und Raum vorgenommen, Raum, in dem man agiert, Ort eher als eine, ja, im Spiel dann Übersicht, das statisch ist vielleicht auch, na gut, was sich auch dynamisch dann verändert mit dem Fog of War und ähnlich, was man aufdeckt. Und dann haben wir jetzt diese dritte Komponente, was erst mit Dungeon Keeper angeführt wurde, mit diesem in die Figur reinspringen, was wir eben gerade noch ausgekleidet haben. Bei Dungeon Keeper war es übrigens so, ich glaube, es war das dritte Level, es war verpflichtend, um weiterzukommen, diese Symbiose, so heißt dieser Zauber, auf einen Fernkämpfer-Monster zu wirken, um dort dann außerhalb der eigentlichen Parameter, die man handeln kann, im Level durch Wasser zu gehen, was sonst die Monster nicht von alleine tun würden, und dann dort irgendwelche Zwergenwächter zu erschießen. Das ist aber, glaube ich, eine dritte Ebene. Eine dritte Ebene, und zwar haben wir den Raum, in dem wir agieren, das Level selbst, die Minimap, die Übersicht als Ort, wo die Handlung stattfindet und dann nochmal eine zweite Möglichkeit innerhalb des Territoriums, eigentlich einen Genresprung Richtung Ego-Shooter oder ähnlichem, in ein Individuum reinzuspringen und das nochmal selbst zu steuern. Und da müssen wir irgendwie die Trennschärfe halten zwischen der Minimap und dem Level an sich, in dem man agiert.
Ja.
Und wenn man dann jetzt auch ganz aktuelle Spiele heranzieht, irgendwie die Masterclass in derzeitigen Echtzeitstrategie wie World in Conflict oder sowas, als nur ganz kurz als Plot, 89 ist die Mauer nicht gefallen, sondern die Russen haben das als Anlass genommen, eine Invasion auf die Welt zu starten und schon findet man sich im Krieg zwischen NATO, USA und den Russen wieder und findet sich auf einem Schlachtfeld wieder, wo man auch direkt seine Einheiten ansteuern kann. Man kann aber auch in die Sicht von oben gehen, kann aber nicht nur das als Übersicht nutzen, sondern direkt von oben auch auf der Minimap agieren. Ja. Und auch schon die etwas älteren Echtzeitstrategiespieler haben es so, haben diese Funktion drinnen, dass man auch auf der Minimap durchaus agiert und damit ist die Minimap ja nach ihrer Definition dann kein Ort mehr, sondern schon Raum, weil man in ihr agiert.
Es geht mir ja nicht so sehr um die saubere Trennung, sondern immer um die Transformation. Natürlich wäre das nur ein weiteres sehr schönes Beispiel dafür, wie diese Ebenen ständig im Fluss gehalten werden. Also ich will jetzt auch nicht diese Übergangsfetisch immer wieder reiten, diesen poststrukturalistischen, aber es ist schon eine spezielle Lust da drin, die natürlich auch mit ästhetischer Erfahrung zusammenhängt. Und nicht einfach nur mit Ausführung oder militärischem Denken und so. Es geht da genuin, deswegen habe ich versucht, das ein bisschen eng zu führen. Clausewitz sehr schöne Formulierungen mit Silent Hill eng zu führen, das ist ein bisschen als Pointe. Weil natürlich die ästhetischen Valenzen dabei das entscheiden. Ja, das ist im Prinzip unökonomisch. Das ist unökonomisch. Ich kenne nicht so viele Strategiespiele, deswegen zum Beispiel so Assassin's Creed 2. Wer das vielleicht kennt, der weiß, dass man sich da so eine Villa bauen kann mit so angrenzenden Dörfchen, toskanischen Dörfchen. Das ist auch eine Belohnungsstruktur, aber die ist vollkommen sinnlos. Im Prinzip. Man kriegt natürlich ein bisschen Kohle, aber das Tolle ist, in diesen neuen Geschichten, die man top-down gebaut hat, wird dann reingezoomt, dann kann man da dieses Erlebnis reinzoomen und dann drin rumrennen. Ist also das kombiniert die Macht des apollinischen Auges mit der ästhetischen Erfahrung des unmittelbaren Erlebens. Das ist so eine Art von, das finde ich sehr faszinierend. Und das ist diese Bewegung gibt es immer wieder.
Das ist diese Symbiose. Ne? So ist es im Dungeon Keeper
auch. Also diese Bewegung, Symbiose ist natürlich toll.
Ist Dungeon Keeper nicht ursprünglich von so heißt es da, ja.
Von Bullfrog und Molyneux und so?
Ja.
Molyneux nicht umsonst, man mag von ihm meinen, was man will, aber der weiß, was er tut. Und seine God Games heißt nicht umsonst God Games. Ne? Es geht um das apollinische Auge und dieses Hin und Her dieser beiden Ebenen.
Gut. Ganz kurz noch?
Nur eine ganz kurze Anmerkung, was du, glaube ich, auch so ein bisschen mit Falle meinst, was ich sehr schwierig finde, ist immer, wenn ich jetzt einen Screenshot von dem Spiel mache, dann kann ich ganz klar, glaube ich, definieren, wenn man jetzt bei diesem Territorium ist das, was ich beherrsche oder zur Zeit herrsche, kann ich das sehr genau sagen. Dann kann ich sagen, bis dahin ist das Territorium, Karte ist insgesamt so groß. Wenn ich das Ganze natürlich in diesem Spielfluss betrachte, glaube ich, kann man gewisse Dinge einfach nicht sagen, das ist das und das kann nicht zu dem werden oder so, weil irgendwann alles mal mit reingezogen wird insoweit, dass man wirklich immer nur, finde ich, für so eine Momentaufnahme oder für so einen kurzen Aspekt des Spiels überhaupt da wirklich kräftig eine Aussage machen kann. Also das ist zumindest mein Problem.
Ja. Vollzug. Ich denke, wir brechen hier einfach ganz kurz ab, weil ich glaube, es setzt ein gewisser Kaffeehunger. Ja. Aber ich möchte trotzdem sozusagen auf das Augenmerk auf ein ganz wichtiges Übergangsobjekt leiten. Ein Spiel, das viel zu wenig interpretiert wird, Prey, das von mir hochgeschätzte Prey, wo ich diesen First-Person-Shooter, wo ich einen indianischen Scout in einem Raumschiff spiele, der sozusagen seine Aura mit den Ahnen aus seinem Körper lösen kann und sozusagen über sich selbst, also als Nahtoderfahrung aus seinem Körper treten kann und dann in dieser Aura sozusagen von hinten eine Tür aufmacht, die von vorne erschlossen ist, weil er durch Wände gehen kann. Das ist, finde ich, so ein Stichwort Symbiose-Zauber. Das ist wichtig. 30 Minuten Kaffee auf.